SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der sich als Kampfsportler, als Trainer mit seinem Projekt Freedom Fighters um Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber in Österreich kümmert. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ronny Kokert.
Guten Morgen.
Herr Kokert, aus aktuellem Anlass müssen wir natürlich über Afghanistan sprechen. Viele von denen, mit denen Sie Kontakt haben und die Sie trainieren, kommen aus Afghanistan. Wie sehen Ihre Informationen aus? Sie haben erst vor kurzem nochmal telefoniert.
Ja, unvorstellbar für uns, kaum nachvollziehbar. Die Burschen, die ich trainiere, haben alle Familie, noch meistens auch in Kabul, die sich jetzt in Kabul versteckt haben, sind oft auch Hazara, verfolgt natürlich von den Taliban, weil sie den Islam ja weltlich auslegen, und unvorstellbare Bedingungen. Die Häuser werden durchsucht, eins nach dem anderen, es werden Leute verhaftet, es werden Frauen, Mädchen mitgenommen, die Menschen fürchten um ihr Leben und sind unmittelbar mit dem Tod bedroht.
Wie geht's diesen jungen Männern, die um das Schicksal ihrer Familie wissen?
Naja, sehr, sehr schlecht. Wie geht's einem Menschen, der weiß, dass seine Familie jetzt gerade an Leib und Leben bedroht ist?
Wie leben diese jungen Männer in Österreich, in Wien?
Die haben sich sehr, sehr gut integriert. Die haben sich sehr gut natürlich in unsere Gesellschaft eingefügt. Die haben es wirklich geschafft, sind ja Angekommene und keine Geflüchtete mehr. Die haben es wirklich geschafft und trotzdem natürlich sind sie in Gedanken bei ihrer Familie.
Klar.
Und trotzdem natürlich haben sie auch immer wieder mit diesen Schuldgefühlen zu tun. Die Schuldgefühlen, habe ich ein gutes Leben verdient, wo es meiner Familie, wo es meinen Nächsten, meinen Freunden zu Hause doch so schlecht geht.
Wenn Sie sagen, die haben sich halbwegs stabilisiert jetzt in diesem Land, in diesem Österreich, in dieser neuen Heimat, heißt das, deren Asylverfahren ist abgeschlossen und die haben im Regelfall auch entweder einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle?
Unterschiedlich. Ich habe Burschen im Training, die habe ich begleitet, auch zu Lehrstellensuchen. Die haben eine Lehrstelle gefunden, auch absolviert. Einer ist zum Beispiel ausgelernter Koch im renommierten Hotel Sacher geworden. Das wurde dann allerdings von der österreichischen Bundesregierung untersagt. Die Asylwerber durften keine Lehrstelle mehr antreten. Ich hatte Zusagen, wir hatten fixe Zusagen von Unternehmen und durften diese nicht antreten. Völlig unverständlich. Es gibt aber auch junge Burschen, die ich zu Asylverfahren begleite, die abgelehnt werden, die abgelehnt wurden und immer noch auf einen Bescheid warten, in ständiger Unsicherheit, in ständiger Angst.
Wobei die österreichischen Behörden und die österreichische Regierung, ich glaube, gestern noch bekräftigt hat, dass Österreich nach wie vor Afghanen abschieben möchte.
Ja. Eine armselige, unmenschliche Aussage, die... Ganz klar, es gibt ja auch keine Abschiebungen mehr. Wohin soll denn abgeschoben werden? Das Landeverbot, es geht nicht mehr. Das sind Aussagen, die rein dem Stimmenfang dienen, die rein dieser populistischen Strategie, möglichst viele Wählerstimmen zu generieren, entspricht und völlig unmenschlich und jedem Menschenrecht widerspricht.
Also diese Ansage, ich glaube, aus dem Innenministerium war die, dass klar ist, nach Kabul kann man aktuell nicht abschieben, aber es sollen sozusagen in den Nachbarländern irgendwelche Asylzentren aufgebaut werden.
Das sind Aussagen, wie gesagt, die strategisch getroffen werden, die eigentlich des Amtes unwürdig sind und jeden, der solche Aussagen trifft, disqualifizieren, ein Amt in der österreichischen Bundesregierung innezuhalten.
Ist dieses Flüchtlingsthema in Österreich, das ja wie auch in Deutschland vor 3-4 Jahren extrem emotional besetzt war, immer noch so entsprechend wichtig und eben auch emotional?
Das ist es natürlich, denn es spaltet ja teilweise auch die österreichische Gesellschaft. Da gibt es eben Menschen, die dem sehr offen gegenüberstehen, Menschen, die da sehr viel Vorbehalte und Ängste haben, die ich durchaus nachvollziehen kann. Das sind eben Menschen, die schlechte oder zumeist gar keine Erfahrungen mit Geflüchteten haben. Und zudem gibt es ja auch doch, und man kann ja auch nicht mit der rosaroten Brille draufschauen, es gibt immer wieder auch Zwischenfälle. Es gab vor kurzem einen furchtbaren Mord an einem jungen Mädchen, ein furchtbares Verbrechen, das natürlich dem nicht zuträglich ist. Und da werden dann halt sehr schnell alle für das Verbrechen eines Einzelnen oder einiger weniger verurteilt.
Herr Kokert, sagen Sie uns oder erklären Sie uns in 2-3 Sätzen, was Taekwondo ist?
Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, Kampfsport, der olympisch auch geworden ist. Da habe ich gekämpft als Profi, habe in allen Herren Ländern gekämpft, habe da sehr viel Schulen auch kennengelernt, aber war dann letztendlich mit dieser Art und Weise, wie da trainiert wird, nicht mehr glücklich. Ja, dieser starre
nicht?
Drill. Ja. Weil im Taekwondo, wie im Karate, im klassischen Taekwondo, wie im Karate einfach Bewegungen auswendig gelernt werden, gedrillt werden, was weder für die Selbstverteidigung etwas bringt, weil ja dort, es kommt immer anders, dass man das trainiert, als auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Denn Freiheit entsteht dort, wo man auch seine eigene Individualität zum Ausdruck bringen kann. Und deswegen habe ich dann auch Shinji begründet. Wir gehen davon aus, dass jeder Augenblick einzigartig ist und reagieren im Augenblick flexibel und variabel der Situation entsprechend.
War das eine Entscheidung, die Sie dann sehr spontan getroffen haben, mit Taekwondo aufzuhören? Oder war das ein Prozess, an dessen Ende dann schlussendlich die Entscheidung stand, was ganz anderes zu machen?
Das war ein Prozess. Ich war ja als Kind mit einer Knochenmarksentzündung konfrontiert und mit der Aussicht auf ein Leben ohne Sport. Und habe dann Bücher verschlungen zum Thema Zen, Spiritualität, Taoismus. Ich habe diese ruhmreichen Samurai sehr bewundert, diese innere Stärke. Und habe dann eben mit Taekwondo, mit Kampfsport begonnen. Und das war eine sehr schöne Zeit, wo ich sehr viele Länder auch bereisen konnte und viele Leute auch kennengelernt habe. Aber es war eine Zeit des Kampfes. Es zählte der Kampfsport, Medaillen, den anderen besiegen und allen zu zeigen, wie stark man ist. Ja, und diese innere Spannung habe ich dann natürlich auch im Alltag weitergetragen und war ständig in Schlägereien verwickelt und habe überall nur mehr gekämpft. Und daran bin ich dann fast Wochen. Und dann irgendwann, schlimmsten Punkt, war eben diese Rückbesinnung auf diese Spiritualität, auf die inneren Werte der Kampfkunst. Und so habe ich Shinji entwickelt, eine Kampfkunst, die auf einer Methodik basiert, die das flexible Handeln im Augenblick lehrt und die zeigt, wie man gegenwärtig sein kann, auch wenn sich der eigene Körper bewegt, auch wenn Stress und Angst ins Spiel kommen. Gerade dann gegenwärtig zu
erleben. Sind Sie diesen Weg komplett allein gegangen oder gab es irgendwelche Haltepunkte oder irgendwelche Menschen, die Sie auf diesem Weg begleitet haben?
Es gab sehr viele Menschen, die mich begleitet haben und dafür bin ich auch sehr dankbar. Es gab sehr viele Mentoren, Menschen, die oft gar nicht jetzt als Lehrer auftraten. Ich habe sehr viel auch gelernt von sogenannten Verrückten, von Gescheiterten, von Ausgegrenzten. Von denen habe ich oft am meisten gelernt, wie man Schicksalsschläge meistert, wie man gegenwärtig bleibt und wie man, auch wenn man glaubt, am Ende zu sein, trotzdem noch aufsteht und weitergeht. Aber mein wirklicher Lehrmeister war eigentlich der Kampf selbst, denn aus diesem Kampf, aus diesen Gegeneinanderkämpfen, da ein Miteinander machen, den Gegner auch zu respektieren, auch in Achtung den Gegner zu erkennen als Spiegelbild eines Selbst, das war für mich die größte Lehre und das erfordert auch den Mut, sich mit dem eigenen Schatten zu konfrontieren.
Dieser Automatismus oder diese Automatismen von Kampfsportlern, würden die bei Ihnen heute noch sofort funktionieren, wenn es drauf ankäme?
Ich hoffe nicht, denn wie gesagt, jeder Augenblick ist einzigartig und dieses Einlernen von Reflexen, von Automatismen, so wie bei uns im Schulsystem, ja, wo man einfach Inhalte vorgekaut bekommt und die dann wiedergibt, ja, das bringt eigentlich nichts. Das merkt man im Leben ja auch, wo man lernt in der Schule und kommt dann später drauf, dass was wirklich zählt, ist nicht das Nachvollziehen von Patentrezepten, sondern das flexible Agieren, das Anpassen können. Und genauso ist es in der Kampfkunst. Es zählt nicht das Auswendiglernen von Reflexen, sondern sich anpassen können und weich wie eine Katze im Augenblick zu agieren.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Ronny Kokert, von dem es aktuell ein Buch gibt mit dem Titel Der Weg der Freiheit. Insofern ein sehr persönliches Buch, als Sie schildern zum einen, wie Sie zum Kampfsport gekommen sind, 13 Jahre alt und mit so einer ganz merkwürdigen Krankheit für wie viele Monate ans Krankenbett gefesselt?
Für mehrere Monate in absoluter Bettruhe und dann für 1 bis 2 Jahre völlig bewegungslos. Das heißt, ich musste im Bett liegen, durfte dann langsam wieder gehen, musste meine Schultasche mit so einem Rollmagel hinter mir herziehen, war sehr eingeschränkt.
Ein Stück Traumatisierung auch im Nachhinein?
Natürlich, ein Ausgegrenztsein, ein Außenseitersein. Ich war vorher Torschützenkönig im Fußballverein, bin sehr bewegt aufgewachsen als Kind und dann musste ich viele Bewegungen wieder neu lernen. Ich konnte mich kaum noch bewegen, weil ich in dieser Zeit der Ruhigstellung auch gewachsen bin in der Pubertät und mich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden habe.
Und wie sind Sie dann ins Leben zurückgekommen und zurückgekommen auch in den Sport?
Durch Training und durch die Kampfkunst. Ich habe damals begonnen zu trainieren in den Wäldern meiner Heimat, habe dort für mich trainiert, konnte mir dort auch meine eigene Welt aufbauen. Ja, dieser Traum, Kampfkünstler zu werden, hatte nicht gerade sehr viel Beifall am Land mit sich gebracht. Aber dort konnte ich mir meine eigene Wirklichkeit erbauen, konnte Turniere kämpfen und konnte dort davon träumen, Kampfkünstler und Kampfsportler zu werden.
Und wann kam dann die Anerkennung zurück?
wie es oft so ist mit den ersten Erfolgen dann erst, wo die Leute dann gesagt haben, ja super, die vorher gesagt haben, du bist ja völlig verrückt, das geht ja nicht, die haben sich dann natürlich auch gefreut, das war mir aber gar nicht mehr wichtig. Mir war es wichtig, diesen Weg zu gehen und diesen Spirit und diesen Geist der Kampfkunst zu leben.
Aber Sie haben schon Vorbehalte geführt, weil Kampfkunst ja dann immer auch mit Gewalt, Aggressivität, Schlägerei in Verbindung gebracht wird.
Sie meinen bei mir selbst oder bei den Geflüchteten?
Nein, weder bei den Geflüchteten, sondern bei denen, die hören, da ist einer Kampfsportler und dann denkt man, oh Gott, wenn es blöd läuft, haut er mir eins auf die Nase.
Ja, diese Vorteile für Kampfsport sind oft nicht auch unberechtigt, denn jeder, der irgendwie zur Kampfkunst kommt, zum Kampfsport, hat irgendwie ein Thema mit Aggression, Wut oder Angst. Und Wut ist ja immer nur ein Ausdruck von Angst, man nimmt das geringere Übel. Und das war auch bei mir so. Aber die Kampfkunst gibt einem die Möglichkeit, konstruktiv damit umgehen zu lernen und aus dieser Angst Mut zu schaffen.
Ja.
Da geht es aber um eine werteorientierte Kampfkunst und manche schaffen das nicht und bleiben eben in dieser Ego-Rolle hängen, diesen Kampfsportler, der dann wirklich auch kämpfen muss. Also das gibt's auch. Ja. Kommt darauf an, wie man damit umgeht.
Bei Ihnen kam ja dann dieser fast philosophische Überbau dazu. Also Sie haben vorhin auch erzählt, Sie waren sehr jung, Sie hatten ja viel Zeit auch zu lesen. Sie haben sich dann in diese buddhistische Welt auch ein Stück weit reingelesen. Wie haben Sie dann die Verbindung zwischen der körperlichen Kampfkunst und Zen-Buddhismus beispielsweise hingekriegt?
Ich habe, wie gesagt, den Zen praktiziert, seit ich 13 bin und mich sehr mit dieser Philosophie auch beschäftigt. Bin dann auch drauf gekommen, dass auch viele abendländische Weisheitslehren dem sehr nahe sind. Ja, da geht es um universelle Prinzipien und Weisheitslernalte und habe diese dann integriert in eine Bewegungsmethodik, wie man die Bewegung lernt, um diese Prinzipien direkt erfahrbar zu machen. Da geht es nicht um irgendwelche Kalendersprüche oder um irgendwelche Theorien, da geht es um praktische Beispiele, wie man seinen Geist fokussiert, im Augenblick agiert und mit Angst, Wut und Aggression umgehen lernt und sich auch im größten Stress und in Angstsituationen zurechtfindet und handlungsfähig bleibt, bei sich bleibt.
Ja, das schließt aber ein, dass man bestimmte Formen von Emotionalität und Aggression auch ausschließt, Fragezeichen?
Nein, das schließt vor allem ein, dass man jeden Bereich der eigenen Persönlichkeit bewusst macht. Ein Weg ist immer auch ein steiniger Weg und fordert die Konfrontation mit dem eigenen Schatten, mit dem, was nicht im Ich ist. Wir bilden unser kleines Ich, das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Selbst, und verteidigen das nach außen. Ein Weg fordert immer, sich auch mit dem eigenen Schatten zu konfrontieren, mit den Teilen der Persönlichkeit, die man nicht herzeigen will, die keinen Applaus mit sich bringen, mit Wut, mit Angst, mit Aggression. Und genau diese Schwächen, genau diese Narben, die machen uns aus und die zeigen unsere Persönlichkeit.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Ronny Kokert, ehemaliger Kampfsportler, der in Wien eine Kampfsportschule betreibt. Das ist sozusagen auch Ihre, vermute ich jedenfalls zumindest mal, Einnahme, Haupteinnahmequelle. In welcher Größenordnung?
Ich leite ein Trainingszentrum mit 1200 Quadratmetern und 40 Mitarbeitern, aber das trotzdem sehr familiär ist, wo eben sehr authentische Menschen trainieren. Und bin auch Konfliktcoach, wo ich Unternehmen betreue in schwierigen Situationen, in Situationen der Veränderung, um hier aus Konflikten auch eine Kraftquelle schaffen zu lernen.
Was Kampfsport und das Training angeht, vermutlich auch heftige Beeinträchtigungen in den letzten anderthalb Jahren wegen Corona?
Ja, das Training war natürlich untersagt, aber wenn man einen Weg beschreitet, trainiert man ja immer und man trainiert alles. Also diese Gegenwärtigkeit kann man auch sehr gut in alltäglichen Situationen trainieren und im Alltag. Und gerade so Herausforderungen wie jetzt die Schließung mit Corona, die stellt einen immer wieder auf die Prüfung, eine Herausforderung eben zu begegnen und aus einem Konflikt, aus einem Problem eine Kraftquelle zu schaffen, da in die Veränderung zu gehen.
Ja gut, Veränderung ist das eine, aber das Geld zu verdienen, das man braucht, um die Miete zu bezahlen, ist das andere. Wie haben Sie das hingekriegt?
Naja, wie gesagt, wir hatten da das Glück, dass wir das Zentrum, dass wir die Kosten reduzieren konnten und wurden auch vom Staat unterstützt. Sehr gut, da sind wir ganz gut runtergekommen und ich kann mich da auch sehr gut reduzieren im Leben.
Ihr Projekt mit Flüchtlingen, mit Kriegsflüchtlingen, viele im Übrigen ja auch aus Afghanistan, hat das auch gelitten, Corona-bedingt?
Ja, wir haben eine Zeit lang nicht trainieren dürfen. Ich konnte mich dann aber mit den Burschen treffen, weil wir dann vom Sportministerium so eine Ausnahmeregelung bekommen haben. Die Burschen sind ja auch Wettkämpfer. Ich bereite die auch auf Wettkämpfe vor. Und die haben ja Staatsmeistertitel, World Cup-Siege bis hin zum Weltmeister schon gewonnen, sind im Nationalteam im Österreichischen, obwohl sie gar keine Staatsbürger noch sind. Und aufgrund dieser Leistungen und aufgrund des Status eines Spitzensportlers und Leistungssportler durften wir regelmäßig trainieren unter strengsten Auflagen.
Ja, wenn man hört, Kriegsflüchtlinge, junge Asylbewerber aus anderen Kulturen, kriegstraumatisiert und denen wird jetzt beigebracht, wie man ein Kampfsportler wird. Viele Vorbehalte, nicht nur in Österreich, vermute ich mal, sondern auch, wenn ich mir die Mails ins Studio angucke, auch beim einen oder anderen Hörer.
Kann ich durchaus auch nachvollziehen, denn wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, schafft das natürlich auch Angst. Aber in Wirklichkeit ist der einzige Weg, mit einer Sache umgehen zu lernen, immer der, sich damit zu konfrontieren. Sich mit Angst, Wut und den Themen Kampf zu integrieren. Das ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Den kann man jetzt verdrängen, so wie kleine Kinder, die glauben, man hält sich die Augen zu und ist unsichtbar, glauben viele Erwachsene, dass wenn sie diese Teile der Persönlichkeit nicht wirklich anschauen, sind die weg. Oder man kann sich damit konfrontieren. Und das mache ich mit den Burschen. Ich zeige ihnen, wie sie aus dieser Angst, wie sie aus dieser Aggression Energie schaffen, Mut schaffen für eine konstruktive Konfliktlösung und für ein Leben in Freiheit. Das Ziel der Kampfkunst ist immer der Frieden. Ja. Kämpfen zu können bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen.
In wie vielen Fällen hat das bei Ihnen funktioniert und in welchen Fällen sind Sie auch gescheitert?
Das funktioniert immer, wenn die Leute regelmäßig ins Training kommen. Denn durch das Training, durch die Art und Weise, wie ich das Training gestalte, wertorientiert, mit sehr viel, mit klaren Regeln, mit sehr viel Wert auf Hochachtung, Respekt voneinander, funktioniert das immer. Bei manchen hat es nicht funktioniert, weil sie dann nicht mehr kommen konnten. Also wenn Menschen zu gefangen sind jetzt in ihren Dogmen oder in ihrer Rolle, zu aggressiv sind, zu rücksichtslos sind oder sich mit diesen nicht einlassen wollen auf diese Art des Trainings, dann können sie nicht mehr mitmachen. Und ich musste auch junge Geflüchtete leider ausschließen. Manche sind auch nicht mehr gekommen, weil die wollten eben einfach nur Kampfsport erlernen, draufhauen und waren überfordert mit dieser Art des Trainings, wo wir auch meditieren, wo wir stehen und wo wir sehr achtsam miteinander umgehen.
Ronny Kokert, der in Österreich mit Kriegsflüchtlingen arbeitet und der vor ein paar Wochen in einem Lager war, in dem Kriegsflüchtlinge leben, nämlich in Kara Tepe. Das ist das Nachfolgelager von Moria auf Lesbos. Ja. Wie lange waren Sie dort und mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekommen?
Ich war jetzt zum dritten Mal dort, einige wenige Tage. Ich fahre immer dorthin, mache dort Training, Shinoshi-Training mit Burschen aus dem Lager, die ich schon kenne, die ich schon zum dritten Mal jetzt dort trainiere. Aber vor allem bin ich dieses Mal hingefahren, um wieder Spenden hinzubringen. Ich habe eine Spendenaktion gestartet, habe Geld gesammelt in Österreich und versprochen, dieses Geld direkt den Menschen dort im Lager zu geben. Habe mich dann ins Lager reingeschummelt mit einem Trick und habe dort Kuverts verteilt mit 300 bis 500 €.
Wie viel Geld ist insgesamt zusammengekommen bei Ihrer Spendenaktion?
Also insgesamt, das letzte Mal habe ich 15.000 € hingebracht, insgesamt mittlerweile 40.000 € von Österreichern, die sich dort, die nicht mehr tatenlos zusehen wollen und dort helfen wollen.
Nach welchen Kriterien haben Sie das Geld verteilt?
Da muss man sehr achtsam vorgehen. Ich war sehr lange im Lager, voll Adrenalin, weil Polizei überall, das darf mich ja keiner erwischen. Aber ich habe dann geschaut, wo sind Familien mit kleinen Kindern und wo kann ich ins Zelt reingehen, ohne dass es jemand anderes sieht. Habe dort das Kuvert übergeben und wie gesagt, für den Einzelnen bedeutet das eine Veränderung, dass diese Dankbarkeit und dieses Gefühl auch gesehen zu werden, das kann man kaum mit Worten beschreiben.
Unter welchen Bedingungen leben die Menschen jetzt in Kara Tepe? Ich frage auch deshalb, wir haben vor einem Jahr eine Sendung gemacht mit einer Flüchtlingshelferin aus Deutschland, die lange in Moria gearbeitet hat und die erzählt hat, dass die Menschen in Moria unter entsetzlichen Bedingungen leben mussten.
Es hat sich nichts geändert. Ich war auch in Moria im alten Lager. Kara Tepe schaut von außen anders aus, weiße Zelte, blauer Himmel, aber wenn man genau hinsieht, dann leben die Leute eben am Erdboden. Die Zelte werden überschwemmt, wenn es regnet. Es gibt kaum Sanitäranlagen, es gibt spärliches Essen. Die Leute sind eingesperrt, dürfen das Lager nur zu gewissen Zeiten verlassen, leben unter Bedingungen, wo jedes Menschenrecht verletzt wird. Deswegen ist es ja auch so heikel reinzukommen. Polizei, Militär sperrt alles hermetisch ab. Ich habe da, wie gesagt, mit einem Trick nur es geschafft, reinzukommen. Niemand soll sehen, wie die Menschen dort leben, leiden und sterben müssen, mitten in Europa.
Was machen die Menschen dort den ganzen Tag?
Sie leiden, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt auch sehr viele Kinder, die dort planlos herumlaufen, die sich mit der Faust ständig auf den Kopf hauen, schwer traumatisierte Kinder. Ich habe viele Kinder dort auch getroffen. Kein einziges Kind habe ich weinen gesehen. Angst kennt keine Tränen. Sie sind schwer traumatisiert, haben Furchtbares erlebt, eine Flucht hinter sich gebracht über das Mittelmeer, wo viele auch kentern und sterben und leben dort eingesperrt und haben kaum noch Hoffnung. Aber diese Spenden, die ich dorthin gebracht habe, die hat ihnen eben auch gezeigt, dass es eben auch Menschen gibt, die sie sehen ihren Leid und die bereit sind, helfen zu wollen. Und wenn die Menschen dort als Faustpfand für eine europäische Politik der Abschreckung verwendet werden, dann soll das uns nicht aufhalten, da aufzustehen, da hinzusehen und dieser Schande geschlossen entgegenzugehen.
Welche Perspektiven Ihrer Einschätzung nach haben diese Menschen jetzt in Kara Tepe? Wie geht's mit denen weiter?
Das wissen sie nicht und das ist eben auch das Traurige. Ich habe Menschen dort, ich kenne Burschen, die ich dort trainiere, die seit 1,5, 2 Jahren dort leben. Und es dort zu helfen ist auch nur, wie gesagt, ein Tropfen. Die Leute müssen dort weggebracht werden, müssen evakuiert werden, müssen Zugang zu einem fairen Asylverfahren haben und menschengerecht, den Menschenrechten entsprechend versorgt werden.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Ronny Kokert und mit David Bowie, womit wir Ronny Kokert, glaube ich, eine mittlere Freude bereitet haben.
Eine sehr, sehr große Freude, ja.
Heroes, ganz, ganz großer Titel.
Mein Lieblingslied, ja.
Haben Sie Bowie mal gesehen?
Leider nicht, aber ich kenne viele Auftritte aus dem Internet von ihm. Berlin, okay. Damals Heroes. Unvergesslich.
Ihre Arbeit mit Kriegsflüchtlingen. Wir haben uns jetzt, oder es ist eigentlich ehrlicherweise, Sie haben sich jetzt drei Ihrer Jungs ausgesucht, um die kurz vorzustellen und zu porträtieren, auch vor dem Hintergrund, dass es sich lohnen kann, sich für solche Menschen einzusetzen. Dann fangen wir mit Ismail an.
Ja, wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt auch von den Burschen. Und sie wurden zu meinen Lehrern und jeder hatte so seinen eigenen Weg zur Freiheit. Da sind die angekommen, die haben es geschafft. Ismail zum Beispiel mit 16, alles zurückgelassen, geflüchtet, zweimal gekentert im Mittelmeer als Nichtschwimmer. Sein Cousin hat ihn damals oben gehalten, hat es bis nach Österreich geschafft. Mit Spielwitz, mit dieser Fähigkeit, sich ständig anzupassen, mit dieser Flexibilität, er macht aus jeder Situation das Beste.
Ja, was macht er heute?
Jetzt ist er ausgelernter Koch im Hotel Sacher, hat eine Lehre absolviert im Hotel Sacher, ist ausgelernter Koch und arbeitet jetzt nach der Lehre in einem Top-Restaurant in Wien als Chefkoch.
Und darf in Österreich dann logischerweise auch bleiben?
Er hat Asyl bekommen, ja, okay. Zu Recht. Abbas, aus dem Irak geflüchtet, mit seinem gehbehinderten Cousin, den er im Rollstuhl übers Mittelmeer bis nach Österreich geschoben hat. Ein Mensch, der so in sich ruht, wie ich es kaum erlebt habe, der so eine Kraft auch aus seinem Glauben hat, und ich meine jetzt nicht den religiösen Glauben, sondern diesen Urvertrauen, geliebt zu werden, der hat mich sehr inspiriert. Durch Abbas habe ich eigentlich zu meinem Glauben zurückgefunden. Abbas, der nach 3 Jahren Training Weltmeister im Kickboxen wurde. Eine unglaubliche Geschichte, vor allem mit der Art und Weise, wie er das erreicht hat, mit wie viel Respekt und Hochachtung.
Das heißt, er verdient jetzt auch mit seinem Sport das Geld, das er zum Leben braucht?
Nein, er arbeitet als Fahrradmechaniker, er ist ja im Amateurbereich, aber er ist amtierender Weltmeister im Kickboxen und arbeitet auch als Trainer in meinem Zentrum. Okay. Hussein, ein anderer junger Mann, ein wunderbarer junger Mann, der auch mit 16 geflüchtet ist, der Unglaubliches erlebt hat, sich 12 Stunden lang unter einen Lastwagen anhalten musste. Das sind Menschen, die sind angekommen. Von wem wollen wir denn lernen, mit Schicksalsschlägen, mit Unsicherheit umgehen zu lernen, als von solchen Menschen, die so Unglaubliches hinter sich gebracht haben und trotzdem bei sich bleiben und trotzdem dieses Urvertrauen, diese Hoffnung und Zuversicht sich behalten haben.
Was macht Hussein heute und was hat er für eine Perspektive?
Hussein geht zur Schule, macht die HTL für Hoch- und Tiefbau und will Architekt werden. Und ich freue mich schon, wenn das wird. Das sind einfach Menschen, die unsere Gesellschaft bereichern und da müssen wir uns bewusst werden, dass es auch solche Menschen gibt, die hierher gekommen sind und die uns bereichern können als Gesellschaft und die uns vielleicht auch aufwecken können aus diesem Dornröschenstraf des Wohlstandes und zeigen können, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Was macht ein gutes Leben eigentlich aus?
Sind es nur junge Männer, um die Sie sich kümmern oder sind da auch Frauen dabei?
Da sind auch Frauen dabei, weniger Frauen, es sind mehr Männer, sind auch Frauen dabei. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, denn die Burschen und Männer und Frauen dürfen in ihren Heimatländern nie gemeinsam trainieren. Und ich lade die jungen Männer dann ja auch ein, nachdem sie ein Jahr in eigenen Kursen trainieren, bei mir in regulären Kursen mitzutrainieren, wo sie Frauen gegenüberstehen, Österreicherinnen im Kampfsport, die besser sind als sie. Und sich dann zu verbeugen, das ist einfach Integration und das ist einfach ein Zeichen von Integration. Besser kann man das gar nicht ausdrücken.
Und das funktioniert auch in jedem Fall? Oder haben Sie auch Fälle erlebt, wo sich beispielsweise dann einer Ihrer Jungs geweigert hat, einer Frau die Hand zu geben?
Das habe ich auch erlebt. Es gibt Jungs, die sich geweigert haben, sich vor anderen zu verbeugen, die diesen Respekt, diese Achtung, die Regeln des Trainings einfach nicht einhalten wollten. Und die konnte ich dann in den Kurs natürlich nicht aufnehmen.
Kurzer Nachklapp noch, Ronny Kokert, zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Sie erreichen diese Jungs als Kampfsportler, aber nicht als einer, der ihnen auch noch den philosophischen Überbau mit Zen-Buddhismus und was auch immer nahe bringt.
Naja, ich erreiche die Burschen sehr gut, wie gesagt. Erstens trete ich ihnen nicht aus Mitleid, sondern mit sehr viel Hochachtung entgegen. Und zweitens als Kampfsportlehrer, das sind junge Burschen, die gerade Mann werden sind, die gesehen werden wollen. Und wenn ich sage, ich bin Kampfsportlehrer, dann sind sie sofort natürlich da. Da erreichen wir uns mit Töpfern oder einem Yogakurs, würde ich mir das schwerer tun. Ich erreiche sie, aber wenn ich sie trainiere, dann muss ich auch wirklich am Punkt kommen. Ich meine, ich habe schon viele Bücher geschrieben über die Philosophie der Kampfkunst. Aber dort, denen brauche ich jetzt nicht kommen mit irgendwelchen Kalendersprüchen oder Weisheiten. Da zählt wirklich die praktische Anwendung. Und ich kann den jungen Männern zeigen, was funktioniert.
Wie kriegen Sie es dann hin, dass diese Männer, diese jungen Männer, eine neue Sicht auf die Welt bekommen und dass beispielsweise ihre alten archaischen, patriarchalen Strukturen für ein mitteleuropäisches Land wie Österreich oder auch Deutschland nicht taugen?
indem ich sie trainiere, und durch das Training kann ich ihnen das vermitteln. Wie gesagt, ganz praktisch, ohne irgendwelche esoterischen Floskeln, sondern ganz praktisch. Ich zeige ihnen, erkenne dich selbst, wie sie im Augenblick agieren, wie sie Gegenwärtigkeit finden. Ich zeige ihnen, erkenne den Gegner, die Selbstverteidigung, denn wer mit einem offenen Herzen durch die Welt geht, muss sich auch verteidigen können.
Ja.
Aber letztendlich zeige ich ihnen, erkenne dich selbst im Gegner, dass jeder äußere Widerstand, jeder Widerstand im Außen immer nur einen inneren Widerstand und einen Konflikt spiegelt. Und zeige ihnen, wie man aus diesen Gegeneinander kämpfen, aus diesen Widerstand ein Miteinander üben schafft, eine Kooperation schafft, wie man aus einem Konflikt eine Kraftquelle schafft und in dieser Veränderung lebt, in einem Miteinander. Kämpfen zu können bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen.
Ansonsten gibt es außerhalb des Sports auch ein paar Regeln, an die sich frage, alle, die nach Österreich oder auch nach Deutschland kommen, zu halten haben. Also Beispiel, in jedem Fall steht ein Grundgesetz über einer Scharia und in jedem Fall sind Männer und Frauen gleichberechtigt und da gibt es auch keine Diskussion drüber?
Im Mikrokosmos sozusagen meines Trainings, und ich habe jetzt um die 300 Menschen trainiert, gilt das ja genauso. Ich habe im Training ganz klare Regeln, die jetzt nicht moralisch sind, sondern ethisch, und der Unterschied liegt für mich, die Moral zeigt mit dem Finger auf andere, die Ethik zeigt, dass gleichzeitig drei Finger auf einen selbst zeigen. Im Umgang miteinander gibt es ganz klare Regeln, mit Hochachtung, mit Respekt im Miteinander üben.
Ja.
Wer sich da einfindet, ist willkommen. Wer das nicht akzeptiert, kann eben nicht mittrainieren.
Aber wie schwierig das alles ist, zeigt ein Beispiel, das Sie mir erzählt haben, als eine Musik lief. Also es gibt auch wenige junge Frauen, auch Kriegsflüchtlinge oder Kriegsgeflüchtete, die bei Ihnen in der Kampfsportschule aufgeschlagen sind und dann wieder zurückgezogen haben, weil die Familie in Afghanistan das nicht akzeptiert hat.
Ja, das sind junge Frauen, die gerne trainieren wollen, die sich sehr schwer tun, natürlich mit Männern gemeinsam zu trainieren. Das durften sie nie zu Hause, dann überwinden sie sich, aber letztendlich haben sie wieder auch aufgehört, weil sie Angst hatten, dass die Familie zu Hause davon erfährt und dass die Familie dann dafür verachtet und ausgegrenzt wird. Und deshalb starte ich jetzt im Herbst einen eigenen Kurs nur für Frauen, nur für junge Frauen.
Kurzer Nachklapp noch zu Ismael, den Sie vorhin beschrieben haben, als den Lustigen, den Wandlungsfähigen, der jetzt auch gut in Österreich angekommen ist. Was hat der Ihnen aktuell erzählt, was Afghanistan angeht?
Der hat mich heute angerufen und mir erzählt, dass sein Onkel und seine Tante verhaftet wurden, jetzt von Taliban mitgenommen wurden und
sehr große Unsicherheit, sehr große Verunsicherung.
Leid.
Kein Mensch weiß, was aus diesen beiden Menschen werden wird. Die Bilder aus Afghanistan, weil wir vorhin auch über Frauen gesprochen haben, Frauen auf den Straßen sieht man ganz offenkundig nicht mehr.
Mittelalter, zurück ins Mittelalter. Aber wie gesagt, die Burschen, die es hierher geschafft haben, die sind angekommen und die haben damit zu tun, die haben ja alle Familie dort und die leiden drunter und bleiben aber trotzdem bei sich. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt auch in meinem Buch Der Weg der Freiheit, der Untertitel ist ja, wie ich von Geflüchteten lernte, anzukommen. Und das beschreibt genau diesen Weg, denn ich bin dem Burschen am Anfang als Lehrer entgegengetreten und habe dann erst später gemerkt und auch beim Verfassen des Buches, wie viel ich gelernt habe von diesen Burschen. Anzukommen.
Da machen wir es konkret. Was haben Sie von Ismael gelernt?
Im Augenblick zu bleiben, aus jeder Situation das Beste zu machen, sich anpassen zu können und diesen Spielwitz. Ja? Aber grundsätzlich dieses Ankommen, was macht die Burschen aus, die es erfolgreich geschafft haben, hier sich zu integrieren? Die sind einfach bei sich, die dürfen sich zeigen, in ihrem Leid zeigen und machen aus jeder Situation das Beste.
Ja.
Es gibt so ein Zitat von Leonard Cohen: Es gibt überall einen Bruch, da kommt das Licht rein. Ich würde sagen, es gibt überall einen Bruch, da kommt das Licht raus. Dort, wo unsere Schale bricht, dort zeigt sich unsere Persönlichkeit. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, wo es keine Schande mehr ist, Narben, Schwächen und so weiter zeigen zu dürfen. Dort findet auch die Verbindung statt. Und diese Burschen zeichnen sich eben aus durch ein Verbundensein mit sich selbst, aber auch durch ein Verbundensein mit ihren Mitmenschen. Die zeichnen sich alle durch ein extremes Maß an Höflichkeit, Dankbarkeit und Demut aus. Und das zeigt mir, worauf es wirklich ankommt, um anzukommen, um die Freiheit zu spüren, die immer in uns selbst
besteht. Sie machen diesen Job ja jetzt schon ein paar Jahre. Sie hatten ja auch durchaus heftige Auseinandersetzungen. Die FPÖ hat sich beispielsweise in Österreich mal mit Ihnen angelegt. Das heißt, es gibt nach wie vor Vorbehalte gegenüber Ihrer Arbeit und vermutlich so diese beiläufige Bemerkung, da ist einer doch relativ blauäugig unterwegs.
Ja.
Was würden Sie diesen Menschen antworten?
Das bin ich nicht. Ich bin zwar ein positiver Mensch, aber kein Träumer. Und natürlich sehe ich auch das Scheitern. Die Reise war auch steinig und wir sind auch oft gescheitert. Aber viele haben es geschafft, bis hin zum Weltmeistertitel, bis hin zu Lehrständen. Und ich kann diese Leute, die mit Vorbehalten auch verstehen, denn jeder Mensch ist auch nur Summe seiner Erfahrungen und Prägungen. Und jeder Mensch, der das gleiche erlebt hätte wie ich, würde genauso handeln. Deswegen kann ich mich auch noch reinversetzen, Leute mit Vorbehalten, denn die haben eben wenig Erfahrungen, schlechte Erfahrungen oder meist gar keine Erfahrungen. Und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, um solchen Menschen die Geschichte zu erzählen. Von Ismail, von Abbas, ja, von Hussein.
Unterm Strich, es braucht A, ein Minimum an gesellschaftlicher Akzeptanz für die Arbeit, die man macht, und unterm Strich auch B, es gibt diese paar schon erwähnten Regeln, an die man sich zu halten hat.
Es braucht die Verbundenheit von beiden Seiten.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.